Experimentierfeld Südwest. Unabhängig, aktuell, informativ.
Welche Chancen bietet die Digitalisierung in der Landwirtschaft? Wie sind die aktuellen Entwicklungen? Wie kann ich sie nutzen?
Herzlich willkommen bei Experimentierfeld Südwest, der Podcast über die Digitalisierung in der Landwirtschaft.
Ja, hallo ihr Lieben. Wir befinden uns heute am Fachzentrum für Bienen und Imkerei am DNR Westerwald-Osteifel in Mayen und schauen uns heute an, was es Neues in der Digitalisierung in der Imkerei gibt.
Ja, dazu begrüßen wir Herrn Dr. Otten. Schönen guten Tag. Und zugeschaltet ist uns heute Herr Johansen. Auch Ihnen einen schönen guten Tag. Bitte stellen Sie beide sich doch mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor, was Sie hier so machen, wie Ihre Funktion ist und Ihre Aufgaben im Experimentierfeld. Nur mal kurz überreißen.
Ja, mein Name ist Christoph Otten. Ich bin Biologe und Leiter des Fachzentrums. Die Aufgaben unseres Fachzentrums sind sehr vielfältig. Wir betreuen die Imker in allen Fragen der Bienenhaltung. Das beginnt mit den Grundausbildungen der Imker und endet in unseren Speziallaboranalysen, einerseits im Bereich der Bienenpathologie, aber auch im Bereich der Honiganalytik. Und ein weiteres Arbeitsfeld, ein weiterer Arbeitsschwerpunkt sind unsere Monitoring-Systeme, und dazu gehört die Beobachtung der Nahrungsverfügbarkeit für Honigbienen. Das heißt, wir können heute über modernste Elektronik den Nahrungseintrag, den Nahrungsverbrauch von Bienenvölkern messen. Mittlerweile an fast 400 bzw. 500 Standorten in Deutschland. Wir messen in diesem System alle 5 Minuten die Gewichtsveränderungen, können die Flugaktivität der Bienen verfolgen. Wir können aber auch sehen, ob Bienenvölker abends schwerer sind als morgens. Das heißt, sie haben Nahrung gefunden, Nahrung eingelagert, Nahrung gespeichert für die langen Wintermonate. Oder aber im Winter stellen wir immer wieder fest, dass Bienenvölker am Abend leichter sind als am Morgen, weil sie einfach mehr Nahrung verbraucht haben, als sie eingetragen haben, und das bietet uns die Möglichkeit, die Situation in Deutschland tagesaktuell zu verfolgen und können daraus dann auch Rückschlüsse auf die Umgebung, auf das Klima und weitere Faktoren zusammentragen.
Das war ja schon mal ein sehr umfassender Einblick. Vielen Dank. Herr Johansen, wie sind Sie denn hier zum Fachzentrum für Bienen gekommen?
Mein Name ist Jens Johannesen, ich bin Biologe. Ich habe viele Jahre mit Ökologie und Umweltgenetik gearbeitet, vor allem bei Insekten. Ich bin sozusagen quasi ein Quereinsteiger in die Bienenwissenschaft gekommen vor ungefähr 3 Jahren, wo ich in Mayen angefangen habe, im deutschen Bienenmonitoring. Ich habe aus diesem ökologischen und genetischen Wissen haben wir jetzt verschiedene Projekte aufgebaut, und jetzt vor allem setzen wir die dann auch dieses Wissen in die Digitalisierung der Bienenwissenschaft dann mit ein.
Vielen Dank auf jeden Fall für den kurzen Einblick. Der Fachbereich von Ihnen beiden wird ja innerhalb des Anwendungsfalls 9 in unserem Projekt abgebildet, wobei es ja hauptsächlich auch um die Digitalisierung geht. Herr Dr. Otten, Sie haben jetzt eben schon einige digitale Anwendungen angesprochen. Wenn wir ganz vorne anfangen, eben auf dem Weg hierher, haben wir schon einige Bienenstöcke sehen können. Wie findet man denn den optimalen Standort für die Bienenvölker? Gibt es da schon digitale Unterstützung?
Wir können jetzt natürlich aus diesem jetzt erst etablierten System noch keine Empfehlungen mehr generieren, aber genau das ist ja die Zielsetzung in dem Projekt, Parameter herauszukristallisieren, die wir dem Imker an die Hand geben können, um dann gute Standorte für Bienenvölker zu finden. Das sind einmal Fragen des Mikroklimas, das sind Fragen der Landnutzung, welche Pflanzen stehen zur Verfügung. Das sind Daten, die jetzt in sehr hohem Umfang auf unseren Datenbanken auflaufen, und wir beginnen damit, entsprechende Analysen durchzuführen, aber auch Parameter und Algorithmen zu entwickeln, die eine automatische Auswertung nachher zur Verfügung stellen.
Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Also liefert jeder Imker eigene Daten, Wohin meldet der Imker das? Also macht der Imker die Temperaturmessung vor Ort? Macht er eine eigene Meldung zum Blühbeginn der Pflanzen? Also wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
Ja, wir haben, die Frage ist, wie bekommen wir die Daten rein? Werden sie individuell gemeldet oder über digitale Monitoring-Systeme? Also beides. Vor allem die Monitoring-Systeme, die über Trachtnet-Wagen laufen, sind Digitalisierung. Diese Wagen messen alle 5 Minuten Gewichtsveränderungen. Die werden digital übertragen. Die gehen ja an die technische Zentrale in Bad Kreuznach und werden dann auch zusammengetragen und auch visuell zur Verfügung gestellt. Diese Daten bekommen wir dann wiederum zu uns. Der Imker kann über die Trachtnet-Seite entweder von uns oder von der technischen Zentrale oder jetzt in Geobox reingehen und diese Daten selber reinschauen. Wir bekommen aber auch individuelle Meldungen über zum Beispiel die Blühmeldungen zu Trachtpflanzen, die wichtigsten Bienentrachtpflanzen, wann sie blühen, wann sie anfangen zu blühen, wann sie eine Vollblüte haben und wann die Blühende stattfindet, sodass auch da eine Art von individueller Erhebung von Freiwilligen an den Imker und Imkerinnen weitergegeben werden. Dann haben wir die Wetterdaten, die funktionieren oder laufen unabhängig von den Imkern. Diese Wetterdaten kommen über die Agrarmeteorologie und werden da freigestellt für alle digital dann anzuschauen. Das heißt, meistens läuft es digital, wo der Einzelimker nicht selber aktiv vor Ort melden muss. Es läuft über digitale Systeme, aber klar, dass der Imker selber kann Daten zu uns liefern. Mhm. Wir machen vom Fachzentrum auch jedes Jahr Erhebungen zur Winterverluste, wo auch Daten erhoben werden, die direkt auch für die Anwendung dann wichtig sind. Zum Beispiel, mit welchem Mittel werden Varroa bekämpft? Wann setzt zum Beispiel die Tracht oder welche Trachtverhältnisse haben die Imker auch gehabt? Die können wir dann zusammentragen mit den digitalisierten Erhebungen.
Ja, vielen Dank. Das ist anschaulich. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen, wie es funktioniert. Jetzt die Frage, Sie schreiben ja auch immer viele Artikel, sind ja viele Publikationen. Und wie ist denn so der aktuelle Stand der Datenerhebung zum Nahrungseintrag jetzt 2021?
Der aktuelle Stand ist so, dass wir generell wenig Tracht haben. Wir sehen auch, dass viele Imker ihre Bienenvölker zufüttern müssen. Wir sehen, dass über die Visualisierung, die zusammengetragene Daten über unsere Trachtwagen, falls 500 bundesweit, dass in vielen Gegenden kaum Tracht reinkommen. Wir haben allerdings gesehen, in der letzten Woche, vielleicht in den letzten 10 Tagen, haben wir eine Tracht, die reinkommt. Davor war das sehr schleppend, was wir leider nicht so sehen können, da wir Gewichtsveränderungen messen, ist, ob auch Pollen eingetragen werden, also als Proteinquelle für die Bienen. Wir sehen nur eine Gesamtgewichtszu- oder Abnahme. Aber auch Meldungen von Imkern, die uns anrufen, sagen auch zum Teil, wir haben keinen Pollen. Das ist auch nicht gut für die Biene. Die braucht Vitamine, genauso wie die braucht Zucker, um zu überleben. Wir können dann Warnungen ausschicken. Der Imker kann auch selber direkt reingehen über die Medien und diese Daten oder die Datenlage anschauen. Ob sie das tun, hängt auch etwas vielleicht auch von uns ab, dass wir das auch publik machen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber die Daten werden zusammentragen bei uns und wir können dann auch Warnungen rausgeben.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, an der Stelle sieht man zum Beispiel eine Möglichkeit, die Digitalisierung zu nutzen, um die Beratung nach draußen zu automatisieren. Das heißt, wir konnten aufgrund unserer Beobachtung draußen die Imker warnen, dass ihre Bienenvölker unter dieser Extremsituation ein Frühjahr, wie wir es schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hatten, in seinen sehr tiefen Temperaturen, dass die Bienenvölker an die Grenzen ihrer Futtervorräte gekommen sind, dass keine Futtervorräte mehr da waren und wir konnten dann über entsprechende Aufrufe die Imker sensibilisieren, die Futtervorräte in ihren Bienenvölkern zu kontrollieren, um ein Verhungern zu verhindern. Es sind erste Völker, sind verhungert in Deutschland, weil die Imker vielleicht zu spät darauf aufmerksam geworden sind, weil wir sie vielleicht auch nicht erreichen konnten mit unseren Warnhinweisen. Aber das zeigt, dass wir hier die Möglichkeit haben, durch einen Blick auf ganz Deutschland von, ich sage jetzt mal von oben herab, dass wir hier die Regionen auch benennen konnten, wo wirklich extreme Knappheit bestanden hat. Einzeln allein aufgrund der kühlen Witterung. Und das wollen wir weiter ausbauen und natürlich noch mehr Werbung machen für dieses Tool, sodass wir dann auch gar nicht mehr manuell eingreifen müssen, sondern dass die Imker das dann auch selbst ablesen können und entsprechend sensibilisiert sind.
Super, vielen Dank. Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass Sie einige Imker nicht erreichen konnten. Wie geschieht das denn in der Praxis? Also wo werden die Daten, also wir haben ja gehört, dass wirklich viele Faktoren in der Imkerei zusammenkommen, die beachtet werden müssen. Wo werden diese ganzen erhobenen Daten bereitgestellt?
Ja, die Daten, die jetzt über das sogenannte Trachtennet auflaufen, werden automatisiert tagesaktuell im Internet auf den Seiten einerseits unseres Fachzentrums unter bienenkunde.rlp.de visualisiert. Sie werden auf der Seite der Agrarmeteorologie und jetzt auch seit neuestem auch in der Geobox, Geobox Bienen sehr schön dargestellt, sodass hier weniger die Zugriffsmöglichkeit die Hemmschwelle ist, sondern einfach, dass wir noch an dem Bekanntheitsgrad dieser Medien arbeiten müssen, dass wir mehr noch auf die Imker zugehen müssen, um hier ja auf diese Informationsmöglichkeit, die ja bestehen und die innerhalb des Projektes weiterentwickelt werden, einfach mehr Werbung machen. Das ist eine Aufgabe, die wir nicht vernachlässigen dürfen und vor allen Dingen auch nicht wollen, um einfach nochmals auf diese Möglichkeiten hinzuweisen. Und gerade eine Online-Videoschulung vor 3-4 Wochen hat gezeigt, dass im Bereich der Digitalisierung sozusagen das Thema Digitales für Imker sehr viel Interesse gefunden hat. Und da müssen wir einfach dranbleiben, um das noch weiter zu thematisieren in den Imkervereinen und in den Verbänden.
Das ist Stichwort digitale Imkereiverwaltung und dass schon sehr viel getan wird und dass trotzdem noch viel zu tun ist, ist ein Thema. Aber heute in der Zeitung, ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, der Imker Udo mit 81 hat einen eigenen YouTube-Kanal. Also die Imkerei erfreut sich doch über alle Altersgruppen. Ich persönlich kenne auch viele junge Menschen, die jetzt zur Imkerei gekommen sind. Großer Beliebtheit. Und die Wichtigkeit der Bienenvölker an sich ist, glaube ich, in der Bevölkerung schon angekommen. Man sieht überall bienenfreundliche Blühmischungen. Also ich denke, das ist ein breites Feld und es ist super, dass Sie da so tolle Arbeit leisten. Wir wollen Sie ja hier auch mit dem Podcast unterstützen. Des Wissens, dass auch die Imker wissen hier, ich kann mir meine Informationen über die Geobox oder das Trachtnet ziehen. Ja.
Genau, du hast es schon gesagt, Sigrid. Wir haben eben auch schon den Nahrungsverbrauch angesprochen. Herr Johansen, Sie hatten das schon nochmal ausgeführt. Ein großes Thema, was mittlerweile ja auch in der Bevölkerung angekommen ist, ist die Varroa-Milbe. Warum ist die gefährlich für die Biene? Und gibt es da auch schon verschiedene Prognosemodelle?
Und Bekämpfungsmaßnahmen vielleicht für uns mal? Was kann man tun?
Also die Varroa-Milbe ist ein Hauptpathogen für die Biene. Die Varroa-Milbe zehrt an die Biene. Und die Varroa-Milbe überträgt Viren, die auch zur Sterblichkeit führen können. Unsere Prognosemodelle für die Populationsentwicklung der Varroa-Milbe beruhen vor allem aus unserem Wissen, von wann Varroa-Milben anfangen, aktiv zu werden. Varroa-Milben legen ihr Brut oder ihre Eier in Bienenbrut. Das heißt, Bienenbrut muss erst vorhanden sein. Und wann fangen die Bienen an, Brut anzulegen? Nämlich, wenn die Temperaturen entsprechend hoch sind und entsprechend Futter auch später vorhanden sind. Deswegen sehen wir über unser Trachtwagen, wenn die Bienen anfangen, Tracht einzubringen, dann ist es auch eine Zeit, wann die Varroa-Milbe anfängt, dann sich fortzupflanzen, vermehrt fortzupflanzen. Und je früher im Jahr diesen Trach beginnt, ist, je früher fangen die Varroamilben auch an, Eier zu legen und ihre Populationen aufzubilden. Und dadurch können wir über die Trachtwaden auch Anfangsprognosen stellen, wann könnten die Populationsgrößen von der Varroamilbe so hoch oder auf einer Ebene erreicht worden sein, wo wir sagen, jetzt müssen wir aufpassen und wir müssen jedenfalls handeln. Wir müssen eventuell früher behandeln oder später behandeln gegen die Varroamilbe. Man muss dazu sagen, dass die Wintersterblichkeit hängt daher nicht von dem Befall, könnte man sagen, gerade im Herbst, in dem Vorherbst, sondern schon vom im Frühjahr des Vorjahres. Quasi also 9, 10 Monate voraus können wir Prognosen oder Tendenzen, Trends sagen, jetzt passen wir auf oder wir können auch ein bisschen uns zurückhalten. Und das sehen wir über die, vor allem über das Tracknet, über die Zunahme an den Bienenvölkern, Gewichtszunahme in den Bienenvölkern.
Okay, und wenn jetzt die Varroamilbe da ist, womit kann man die dann am besten behandeln?
Ja, behandeln, das ist dann, das ist das, was der Imker selber macht. Hauptsächlich in Deutschland wird mit organischen Säuren behandelt, Milchsäure, Ameisensäure, vor allem also nach der Honigernte und für brutfreie Völker auch mit Oxalsäuren, eher als Winterbehandlung. Wann diese Oxalsäure eingesetzt werden, hängt teilweise davon ab, ob Brut ist oder nicht, aber auch von der Wetterlage, nämlich wie feucht, vor allem wie warm ist es, weil die organische Säure verdampfen in den Völkern. Also zu schnelle Verdampfung kann zu einer eventuell auch zu Bienenschaden führen, dann zu langsamer Verdampfung oder auch zu einer zu schnelle, sag mal, zu kurze Kontakt mit der Varroamilbe, sodass die Varroamilbe vielleicht auch dann davon beeinträchtigt oder so hoch beeinträchtigt wird, wie erwünscht sei.
Okay. Sie haben jetzt behandelt gesagt. Heißt das dann, dass die Bienen damit einfach eingesprüht werden auch? Oder wie funktioniert das mit der Milchsäure und der Ameisensäure dann?
Zum Beispiel Ameisensäure setzt man in Verdampfer ein, vor allem sogenannten Langzeitbehandlungen, die über mehrere Tage dann werden, verdampfen langsam diese Ameisensäure. Die Bienen mögen das auch nicht, aber für die Varroamilbe ist es sogar tödlich und die fallen dann von den erwachsenen Bienen ab.
Das ist ein Punkt, der auch danach schreit, sage ich mal, digital untersucht zu werden. Das ist jetzt nicht Teil des laufenden Projekts, aber dass man auch über die Entwicklung der Bienenvölker individuell auch die Möglichkeit der Sensorik nutzt, längerfristig, um hier mehr Daten herauszuziehen. Und die Varroamilbe, das wissen wir wiederum aus dem Trachtnet, dass wenn der Nahrungsverbrauch geringer wird und der Nahrungseintrag größer wird, das heißt die Bienen mehr sammeln, als sie verbrauchen, dass dieser Punkt im Jahresverlauf auch eine Kenngröße ist, die uns Informationen gibt zur Entwicklung der Varroamilbe. In früheren Jahren haben wir gesehen, dass dieser tiefste Punkt in der Gewichtsentwicklung der Bienenvölker im Zusammenhang steht zur Entwicklung der Varroamilben in den Bienenvölkern. Das heißt, haben wir ein frühes Frühjahr und die Bienen sehr früh anfangen, mehr zu sammeln, als sie verbrauchen, dass in solchen Jahren auch im Sommer und nachher im Herbst die Milbenzahlen in den Bienenvölkern so stark angewachsen sind, dass die Schadschwellen für die Bienenvölker früher erreicht werden und die Bienenvölker dann geschwächter in den Winter gehen. Das heißt, eigentlich 9 Monate später sich das ganze Problem zeigt, indem geschädigte Bienenvölker den dann folgenden Winter nicht überstehen und in Jahren, in denen dieser tiefste Punkt in dieser Trachtverlaufskurve, das heißt, sehr spät liegt. Das heißt, die Bienen erst sehr spät anfangen, mehr zu sammeln, als sie verbrauchen, dass in solchen Jahren die Varroa-Vermehrung in den Bienenvölkern verhaltener ist, die Schadschwellen seltener erreicht werden und damit die Wintersterblichkeit der Bienenvölker 9 Monate später geringer ausfällt. Das heißt, wir können schon sehr früh im Jahr abschätzen, dass im kommenden Winter mehr oder weniger Bienenvölker sterben werden. Und ich wage mal die Prognose, dass auch im kommenden Winter die Wintersterblichkeit gering ausfallen wird. Aber wie das so ist bei Prognosen, sie sind nicht immer ganz richtig, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit können wir das schon abschätzen. Und das ist wiederum auch ein Punkt, den uns die Digitalisierung hier liefert, dass wir das eigentlich auf Tastendruck am Bildschirm schon im April oder spätestens im Mai erkennen können, wie wir das im folgenden Winter aussehen.
Vielen Dank für die Ausführung. Jetzt nochmal einiges dazugelernt. Die Varroa-Milbe war wohl schon vorher ein Begriff, aber jetzt nochmal die Hintergründe dazu erfahren. War auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt nochmal auf das Projekt Experimentierfeld Südwest zurückzukommen. Wie genau wird Ihr Teilprojekt da abgebildet? Also was sind die Ziele von dem Teilprojekt?
Der Plan ist es vor allem, diese ganzen Informationslagen, Systeme an den Imker bereitzustellen, so dass er oder sie diese Informationen für sich nutzen können. Wir haben zum Beispiel gerade angesprochen die Trachtsituation. Die Trachtsituation ist nicht nur, wann bekomme ich viel Honig rein, aber wir hatten ja auch, hat auch eine Bedeutung für die Varroa-Entwicklung. Aber in diesem Jahr sehen wir genau das Umgekehrte, nämlich dass es kein Tracht reinkommt, sodass wir auch Warnung rausgeben können, wann die Bienen nicht füttern. Wann wäre man vielleicht zufüttern müssen, dass wir die Bienen nicht verlieren, weil sie verhungern. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist die Blühmeldung oder sind die Blühmeldungen, wo wir bereitstellen können, wann wichtige Trachtpflanzen blühen, vor allem für die Wanderimker oder auch Imker, die ein, zwei Völker unter einer Robinie oder einer Karze stellen möchten, dass die wissen, jetzt fängt diese Blüte an, jetzt kann ich da hinstellen. Andererseits können wir es auch sagen, wir sehen jetzt, die Blühzeiten sind zu Ende und ich kann meine Völker wieder wegnehmen. Also die stehen einfach irgendwie nicht in der Gegend rum, monatelang, sage ich mal, pauschal, sondern ich weiß auch, wann diese Blüte zu Ende ist. Ich hole die zurück. Und es gibt auch eine gewisse Planungssicherheit dann für den Imker, wenn er diese Art von Imkerei führt. Meine Bienen wohin stellen. Viele Imker in Deutschland haben ihren Bienenstand und da bleiben die Bienen auch. Aber, und für die ist diese Wanderimkerei oder diese Informationen für die Wanderimker vielleicht nicht so wichtig. Andererseits können die über unsere Informationssysteme dann sehen, wann vielleicht die Blüten, die wichtigen Blütenpflanzen, die sie wissen, in ihrer Gegend stehen, anfangen, sodass die auch bereit sein können. Zum Beispiel Aufstellung von Honigräumen.
Dabei ist ja auch das, wo du gerade dran arbeitest, das sind ja die Temperatursummen im Jahresverlauf, die uns ja auch dann erlauben werden, schon vorauszusagen, wann beginnt eine Pflanze in diesem Jahr mit der Blüte. Es sind ja teilweise, wenn man einzelne Pflanzen betrachtet, zwischen verschiedenen Jahren Unterschiede von 6 und mehr Wochen, mal früher, mal später im Blühbeginn. Das sind ja auch nochmals wesentliche Dinge, die wir den Imkern an die Hand geben können, dass wir schon verfolgen können oder der Imker verfolgen kann, wann beginnt denn der Raps an zu blühen. Muss ich mich jetzt beeilen, um meine Völker dahin zu bringen oder habe ich noch etwas Zeit, sodass er da auch eine gewisse Vorhersage von uns geboten bekommen kann. Wir haben ja schon im Bereich der Agrarmeteorologie verschiedenste Datengrundlagen, die wir jetzt natürlich aufbereiten müssen für die einzelnen Blühprognosen. Da ist schon einiges an Hintergrundinformationen da und da bist du ja dabei, das jetzt aufzubereiten, sodass dann auch die entsprechenden Algorithmen auf den, zum Beispiel in der Geobox etabliert werden können. Und das ist ja auch noch eine Zielsetzung, wobei wir davon ausgehen, dass wir da auch das Ziel auf jeden Fall erreichen werden und da auch Automatismen bereitstellen, der Imker das tagesaktuell jeweils über den Standortpass dann auch für seinen Standort individuell abrufen kann. Genauso wie er ja auch, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, genauso wie er über die Geobox individualisiert für seinen Standort, für seine lokale Wetterprognose auch Hinweise zur Varroa-Bekämpfung abrufen kann, also wirklich auf ihn bzw. seine Bienenvölker an dem jeweiligen Standort individuell zurechtgeschnitten. Also keine allgemeinen Empfehlungen mehr, sondern wirklich individuelle Empfehlungen, die automatisiert tagesaktuell bereitgestellt werden können. Ich denke auch, und jetzt, da können wir ein klein bisschen stolz drauf sein, dass das einmalig in Deutschland ist. Es gibt viele Informationssysteme, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die das tagesaktuell und punktgenau auf den Standort automatisiert, zusammen natürlich mit den Kollegen, die uns in der technischen Zentrale hier sehr intensiv unterstützen, das bereitstellen können. Also ich denke, das ist schon eine Besonderheit und jetzt, da sind wir stolz drauf, oder?
Ja, wir haben über die Trachtwaren tagesaktuelle Zum- und Abnahmen. Wir haben über Varroa-Wetter, auch über die Agrarmeteorologie bereitgestellten Wetterdaten, können wir tagesaktuell zeigen und auch mit Prognosen zeigen, wann die Temperaturen optimal sind für bestimmten Behandlungen.
Und vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass es einfach Spaß macht, im Team mit Menschen zusammenzuarbeiten, die man vorher noch gar nicht gekannt hat, und dass man merkt, dass wenn man zusammen an einem Strang zieht, schon sehr spannende Dinge umsetzen kann, beziehungsweise noch bequemer für uns, unsere Ideen umgesetzt bekommen. Das muss man ja auch mal vielleicht erwähnen, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach da für uns eine Riesenhilfe sind, eine Riesenunterstützung sind, denn alleine hätten wir das niemals hinbekommen. Und durch diese Synergieeffekte innerhalb dieser Kooperation EF Südwest sieht man schon, dass man da zusammen viel mehr erreichen kann, als Einzelne was bewegen können.
Ja, dann sage ich von meiner Seite vielen Dank für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Ich möchte es bildlich ausdrücken, Sie bieten ja wirklich einen bunten Strauß an Möglichkeiten für die Imker, um ihre eigene Arbeit, ich sag mal, gewinnbringend umzusetzen, zu unserer aller Wohl. Und auch wir freuen uns vom Experimentierfeld Südwest, dass wir hier das Fachzentrum für Bienen, hier speziell mit Ihnen beiden, mit an Bord haben und sagen vielen Dank für Ihre Unterstützung des Podcasts. Gebt noch weiter an die Mare.
Genau, vielen Dank an Sie beide. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview. Wir konnten heute viel Neues dazulernen. Und freuen uns bald nochmal vorbeizukommen und gleich die Bienenstöcke anzuschauen.
Ja. Ja, auch meinerseits bis irgendwann mal. Jetzt, du bekommst gleich nicht mehr mit, wenn die beiden gestochen werden von den Bienen draußen. Ich werde dir berichten.
Das Experimentierfeld Südwest ist gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und vom Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.